Und wenn ich bei Kilometer 5 bin, dann rechne ich in Meilen um. Das sind nur noch 3 Meilen. Das sind nur noch die Zahl 3. Ich so, das ist ja gar nichts. Und dann, wenn ich bei 3 Kilometer bin, dann rechne ich wieder in Meilen, 2 Meilen. Und so tue ich mir das wirklich aufbröckeln.
Ist schon toll, wie man sich selbst verarschen kann, oder?
Crazy. Wir feiern 400 Folgen Achilles Running Podcast. Und zur Feier dieses Jubiläums haben wir eine ganz besondere Podcast-Folge für dich. Wir gehen diesmal dahin, wo es richtig wehtut, aber auch extrem faszinierend ist. Und zwar in den Kopf von UltraläuferInnen. Denn wenn der Körper nach 100 Kilometern aufgeben will, fängt die Reise im Gehirn erst richtig an. Dafür haben wir 2 absolute Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet zu Gast. Zum einen Ultraläufer Pavel Dregan. Die Höhen und Tiefen des Ultras mitsamt Euphorie, Schmerzen und sogar Halluzinationen, all das kennt er aus erster Hand. Im Gespräch teilt er jetzt die Gefühle und Erfahrungen, die er auf seinen vielen verrückten Laufabenteuern gemacht hat. Die wissenschaftliche Einordnung dazu gibt uns Professor Dr. Dr. Stefan Schneider. Er ist renommierter Sport- und Neurowissenschaftler an der Sporthochschule Köln und beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit der Frage, was Bewegung mit unserer Psyche macht. Gemeinsam sprechen wir darüber, wieso Ultrarunner nachts plötzlich Dinge sehen, die gar nicht da sind und wie sie es schaffen, ihren Kopf auszutricksen, um weiterzulaufen, wenn andere schon längst abgebrochen haben. Ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und jetzt Vorhang auf für 2 sehr sympathische Herren, die diese Jubiläumsfolge zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Guten Morgen zusammen. Ich habe ja das Vergnügen, dieses Mal sogar 2 Gäste bei uns im Achilles Running Podcast begrüßen zu dürfen. Ich fange mal bei unserem Sport- und Neurowissenschaftler an, Professor Dr. Dr. Stefan Schneider. Herzlich willkommen, Stefan, und danke, dass du den Spaß hier mitmachst.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
Oh ja, ich bin auch schon sehr hyped aufs Gespräch. Stefan, du wirst uns ja heute helfen, die Höhen und Tiefen des Hirns während eines Ultralaufs einzuordnen. Und da kommt unser 2. Gast ins Spiel. Der hat nämlich diese Höhen und Tiefen, ja, nämlich schon am eigenen Leib mehr als einmal erleben dürfen, wenn ich das, glaube ich, so ausdrücken kann. Viele von euch da draußen, die uns zuhören, kennen ihn vielleicht auch schon. Und zwar Ultraläufer Pavel Dregan. Hallo Pavel, schön, dass du da bist.
Hi, Elliot, grüß dich.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Bleiben wir doch mal bei dir, Pavel. Du hast ja kürzlich den Lappland Arctic Ultra hinter dich gebracht. Das waren 500 Kilometer in unter 7 Tagen. Erstmal natürlich Glückwunsch von mir und der Community. Ja, wie geht's dir jetzt, nachdem du das vollbracht hast? Das ist ja schon erstmal ein großes Stück gewesen, ne?
Ja, vielen Dank erstmal. Es war schon eine harte Herausforderung. Vor allem, ich tue mal ein bisschen weiter ausholen, der Lappland Arctic Ultra ist ein Ultralauf über den Polarkreis, oben in Schweden im Lappland. Und der ist am 1. März gestartet. Und während der Jahreszeit ist es da oben zwischen, lass sagen, minus 5 und minus 40 Grad kalt. Wow. Und ich bin nicht der größte Fan von Kälte. Ich bin wirklich ein Sommermensch. Ich liebe meine Sommertrails, wo ich normalerweise unterwegs bin. Aber ich musste die Variablen beim Ultralauf ein bisschen verändern für mich und habe mir den Lauf als Challenge ausgesucht. Und ja, das war schon brutal hart. Und jetzt 3 Wochen nach dem Lauf geht es mir wirklich sehr gut. Also körperlich sowie mental, das zentrale Nervensystem hat sich mittlerweile auch erholt und ich kann so langsam wieder ins Training einsteigen.
Krass, ja. Erstmal schön natürlich, dass du dich erholt hast mittlerweile und auch so fit hier vor uns sitzt. Man sieht dir nicht an, dass du ja so Höchstleistung erbracht hast, aber das war ja sicherlich währenddessen auch ein bisschen anders. Vielleicht willst du uns da auch mal chronologisch direkt mitnehmen in deinen Kopf, weil körperlich wissen wir, das Ganze ist natürlich super heftig, aber wie war das mental für dich? Wahrscheinlich mental ein wilder Ritt, oder?
Auf jeden Fall. Also man geht an die Startlinie und mir geht's bei jedem Rennen gleich. Also seitdem ich ein Kind bin, ich habe früher Fußball gespielt, auch vor Testspielen oder vor unwichtigen Ereignissen im Sportleben war ich immer so extrem nervös, bin ab 4 Uhr morgens wach, schwitzige Hände, kann kaum was essen und es hat sich einfach bis in die Ultraläufe jetzt reingezogen. Also vor jedem Wettkampf bin ich extrem nervös, egal ob es ein 10 Kilometer Nikolauslauf ist oder ein 500 Kilometer durch die Eiswüste in Lappland. Und ich bin am Starttag um 3 Uhr morgens schon aufgewacht, obwohl der Start erst um 9 Uhr morgens war. Und es ist ein Mix der Gefühle, also Euphorie, aber am Start habe ich immer sehr viel Respekt, vor allem vor so großen Läufen, weil ich habe immer das Gefühl, bei so großen Dingern, vor allem wenn man die Variable noch nicht so kennt, wie jetzt die Kälte oder diese krasse Distanz, da stellt sich immer die Frage für mich, schaffe ich das überhaupt? Was für Herausforderungen kommen auf mich zu jetzt die nächsten paar Tage? Und da ist der Respekt riesengroß. Also ein Mix aus Euphorie und Respekt. Und sobald man startet, verfällt das Ganze innerhalb der ersten 2 Stunden und man kommt langsam in den Flow rein. Und dann hat man wieder Spaß daran, dann ist man im Rhythmus und weiß, was man die Monate davor gemacht hat mit dem Training und alles fällt einem leicht. Und über die 7 Tage ist es einfach ein Auf und Ab der Gefühle. Also ich vergleiche das immer wie das wahre Leben auch. Also man hat Höhen, man hat Tiefen. Wenn man die Tiefen hat, dann muss man sich Lösungen überlegen für Probleme, die auftauchen, wie in wahrem Leben auch, kann man nicht einfach sitzen bleiben und nichts tun, sondern einen Schritt nach dem anderen, kleine Ziele stecken und sowas beim Lappland halt auch, wenn Probleme hochgekommen sind oder schlimme Phasen, schlechte Phasen, muss man da einfach stark bleiben und drüberstehen, weil man weiß, wenn man aus dem Tal wieder aufsteigt, kann nur noch ein Peak wiederkommen und ist einfach eine Achterbahn der Gefühle.
Ja, diese Höhen und Tiefen, das hört man ja immer wieder von Leuten, die solche extremen Läufe auch absolvieren und auch schaffen. Würdest du sagen, dass die Euphorie dann immer erst nach den Tiefs kommt? Wann setzt diese Euphorie zwischendurch ein? Ist es so ein richtiges High auch oder ist es einfach nur so ein, ja, jetzt geht's mir ein bisschen besser als an den schlechten Tagen und deswegen fühlt sich das an wie eine Euphorie?
So wie als auch. Also du hast am Anfang, also so ist bei mir, du kannst ja nur von mir erzählen, wie ich mich fühle. Am Anfang, wenn ich mich einpendel in meinen Rhythmus, habe ich so viel Kraft, weil man hat ja davor getapert, nicht so viel trainiert und man hat einfach so viel Energie im Körper und das ganze Training, wo man davor gemacht hat, merkt man, hat sich gelohnt und dann strotzt man vor Euphorie, hat ein Strahlen im Gesicht, vor allem am ersten Tag war es sonnig, war zwar minus 22 Grad, aber sonnig und ich habe das extrem genossen. Ich habe die ersten 7 Stunden oder 8 Stunden extrem genossen, war so dankbar, dass ich da sein durfte und dieses Rennen machen konnte. Ein Privileg war es einfach. Und dann über die nächsten Tage legt sich natürlich die Euphorie, vor allem die ersten 2-3 Tage. Für mich sind die ersten 2-3 Tage immer am wichtigsten, weil in dieser Zeit tut sich der Körper und das Gehirn einfach an die Belastung auch irgendwie dran gewöhnen und es kämpft noch dagegen an. Es ist wirklich verdammt hart, vor allem wenn du in die Nacht reinläufst, einfach diese Müdigkeitsphasen und man weiß gar nicht, wie man das noch irgendwie 4-5 Tage schaffen soll. Das ist gerade mal die erste Nacht und man ist schon so am Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Und meine Erfahrung hat einfach gezeigt, dass der Körper oder das Gehirn einfach 2-3 Tage braucht, um sich an diese Belastung, an diese Situation zu gewöhnen. Und dann wird es wirklich zum Alltag. Klar, es bleibt immer noch hart, aber es wird zur Routine und der Körper weiß, hey, es gibt hier keinen Ausweg. Der Ausweg ist auf der Ziellinie in erst ein paar Tagen. Gewöhn dich dran. Und dann gibt's aber auch diese Phasen, die beginnen dann teilweise ab Tag 3, Tag 4, wo es wirklich nachts extrem schwer dann wieder ist. Und dann am nächsten Morgen, das hatte ich an Tag 4 sogar, ich hatte so eine harte Nacht, ich war so langsam unterwegs und an Tag 4 habe ich dann ein bisschen Musik angemacht ab 8 Uhr morgens und auf einmal war ich wieder so glücklich, weil ich wusste, hey, ich habe über die Hälfte schon geschafft, bin gut, flott unterwegs, mir geht's super, ich esse, mein Magen macht keine Probleme und dann hat man wirklich so krasse Hochs, als ob man schon irgendwie kurz vom Ziel wäre und die feiere ich dann halt extrem. Ich nutze dann die Energie und weiß, hey, das hält eh nicht lang an, aber nimm's bitte mit. Und in diesen Situationen versuche ich dann wirklich viele Meter zu machen, schnell unterwegs zu sein. Und dann rufe ich ab und zu meine Frau an und sage, hey, Glory, mir geht's super. Und also solche Phasen gibt's auch. Wie es bei mir jetzt beim Lappland war, vor allem am Ende, man denkt, hey, am Ende hat man wirklich diese Euphorie, wenn man direkt ins Ziel kommt. Bei mir war es tatsächlich anders. Mein Ziel war 20 Kilometer vor dem wirklichen Ziel. Also ich bin die letzte Nacht wirklich durchgesprintet gefühlt, also habe extra ein Tempo angezogen, weil mein großes Ziel war, unter 7 Tagen durchzukommen. Und ich musste wirklich fast durchrennen. Und es war so verdammt hart. Und sobald ich bei, bei Kilometer 20 vor der Ziellinie angekommen bin, wusste ich, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Und das war dann schon meine Ziellinie, weil genau dort, 20 Kilometer vom Ziel, bin ich in Tränen ausgebrochen. Ich hatte so einen Push und habe meine Frau um 6 Uhr morgens angerufen, habe gesagt, Lori, ich bin 20 Kilometer vom Ziel, ich habe es gleich geschafft, es kann nichts mehr passieren, ich werde es zeitlich auch schaffen unter 7 Tagen. Und das war so meine höchste Euphoriephase im Rennen. Und dann die letzten 20 Kilometer waren für mich, ich würde nicht sagen, ich hatte eine Leere in mir, aber es war eine Ruhe, eine Gelassenheit, die ich in mir hatte. Ich hab einfach nichts gespürt, es war alles neutral, es war alles in Ordnung, aber die Euphorie war dann weg und dann bin ich ins Ziel gekommen, nochmal eine kleine Euphoriephase gehabt, aber nicht so krass wie 20 Kilometer davor, habe kurz nochmal geweint, aber dann war das Ding auch zu Ende. Also das habe ich wirklich erlebt in den letzten 2, 3 Ultraläufen, wo ich so gemacht habe, dass die Euphoriephase, der höchste Punkt, nicht im Ziel kommt, beim Zieleinlauf, sondern beim Swiss Peaks war es genauso, Swiss Peaks 700, das war 15 Kilometer vom Ziel, wo ich angefangen habe zu heulen, weil ich wusste, ich schaff's. Und ja, das ist einfach so ein unglaubliches Gefühl. Also das habe ich noch nie im Leben so gespürt wie beim Ultralaufen. Und ja, wirklich krass.
Ja, das klingt auch super krass. Stefan, wenn du jetzt so von dieser Euphorie auch hörst, kann man sich die neurologisch irgendwie erklären, dass das, also wie kann das sein, dass der Körper überhaupt dazu in der Lage ist, in solchen anstrengenden Situationen noch solche Highs irgendwie hervorzubringen?
Also erstmal ein dicker Applaus für Pavel, also unvorstellbare Leistung. Ich bin ja sehr sportaffin, aber das kriege ich auch nicht hin, also bei weitem nicht. Ich glaube, Pavel hat das sehr schön beschrieben. Gerade zu Beginn, es ist also, man fiebert auf etwas hin, man hat auch eine lange Vorbereitung und ist dann froh, wenn es auch irgendwann losgeht. Und man weiß auch, man geht jetzt in diese Challenge rein. Und dann hat Pavel es schön beschrieben, nach 2 Stunden kommt so der erste Flow, man kommt in den Rhythmus rein. Neurophysiologisch schalten dann die kognitiven Areale ein bisschen runter. Man kann tatsächlich den Körper genießen. Und dann dieses Hoch und Runter, das hängt natürlich dann zum einen damit zusammen, dass der Körper irgendwann auch Endorphine oder Endocannabinoide ausschüttet, um also quasi schmerzstillende Hormone ausschüttet, um das Ganze zu ermöglichen. Das wird dazu führen, dass man etwas ruhiger wird. Und dann ist es natürlich vor allen Dingen eine mentale Geschichte. Ja, also das hat Pavel ja auch schön geschrieben, einfach diese Ziellinie 20 Kilometer vorher zu haben, zu wissen, ich habe es jetzt geschafft, da klickt was um. Das hat dann gar nichts mehr mit dem Laufen zu tun, glaube ich, sondern das hat damit zu tun, dass man was Wahnsinniges erreicht hat, dass man einen Traum realisiert hat. Der Moment im Laufen fokussiert es, glaube ich, aber ich glaube, das geht uns allen im Leben so, wenn wir wissen, wir sind jetzt über die Ziellinie, wir haben was erreicht, wir haben uns gepusht. Ja, dann ist einfach ein mentales Feuerwerk da oben. Wir sind so glücklich und so zufrieden. Das Gehirn schüttet so viel Glückshormone aus. Aber das ist gar nicht laufspezifisch. Aber natürlich ist Laufen eine fantastische Möglichkeit, das zu kanalisieren und das zu fokussieren.
Ja, das stimmt natürlich. Diese Euphorie ist ja das eine. Das ist ja auch wahrscheinlich dann, das waren ja dann auch wahrscheinlich die schönen Momente für Pavel während der ganzen Anstrengung. Aber dann gab es ja sicherlich auch die wirklich harten Momente. Die hast du ja auch schon ein bisschen angerissen. Würdest du sagen, Pavel, dass es bei dir so ist, dass du so diesen Moment, wenn dein Kopf eigentlich sagt, stopp, so, also hast du die, vielleicht erstmal die Frage, hast du diese Momente bei Läufen immer noch? Musst du die dann irgendwie, ne, so, ja, überkommen, oder kannst du das gar nicht als so einen Moment pinpointen, so das war ein Moment, wo mein Hirn oder mein Körper gesagt haben, stopp, weil das eher so ein, alles so ein flowy Gefühl ist währenddessen?
Um ehrlich zu sein, solche Situationen hatte ich früher ganz oft, also wo ich mit dem Ultralaufen angefangen habe, mit meinen ersten Ultras, aber tatsächlich dieses Gefühl, wo mein Gehirn sagt, stopp, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt will ich nicht mehr, habe ich seit 2, 3 Jahren gar nicht mehr. Also ich habe einfach, und das ist wirklich organisch, naturell gekommen. Also das, ich habe nichts irgendwie verändert an mir oder sowas. Einfach, das ist einfach die Erfahrung, was ich gesammelt habe in den letzten Jahren an Ultraläufen. Und bei mir ist das klar, wenn ich harte Momente habe, ich weiß ganz genau, was ich brauche. Also ich kenne meinen Körper, ich kenne mein Gehirn mittlerweile ziemlich gut. Und wenn ich in diese Momente komme, wo ich so komplett zerschossen bin und es wirklich gar nichts mehr gefühlt körperlich geht, weiß ich, ich brauche jetzt eine kurze Pause. Ich brauche ein Reset. Und ein Reset sieht bei mir aus, entweder ich lege mich kurz hin, mache ein Powernap. Beim Arctic Lapland war es ziemlich cool. Wir hatten immer einen Schlitten mit dabei, weil im Schlitten hast du ein Zelt und einen Schlafsack und etc., weil die Verpflegungsstationen wirklich sehr weit auseinander waren, ungefähr 60 bis 80 Kilometer. Also 12 bis 16 Stunden warst du alleine unterwegs. Und wenn da irgendwas passiert, musst du in der Kälte überleben. Deswegen musstest du alles mit dir tragen. Und vor allem in den Nächten, als ich gemerkt habe, ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr, es geht nicht mehr, ich brauche eine Pause, ich brauche ein Reset, habe ich mich einfach hingelegt, Zelt aufgebaut, eine Stunde bis zwei Stunden oder bis drei Stunden sogar geschlafen und dann hatte ich diesen Reset. Aber das kann man auch bewirken mit solchen Sachen wie, wenn die Sonne rauskommt oder wenn ich meine Zähne putze, danach fühle ich mich auch extrem frisch. Also solche kleinen Hacks entwickelt man einfach, über die Jahre und weiß ganz genau, was einem gut tut, was einem aus so einem Loch rausholt und die hat man dann immer im Petto. Also man weiß ganz genau, jetzt muss ich mich hinhocken oder ich hocke mich hin, tu mir Schnee heiß machen, dass dann Wasser draus wird und mach mir eine heiße Brühe, ein kleiner Reset, zieh mir eine warme Jacke an oder wechsel die Socken. Solche Situationen helfen extrem, um aus diesen Situationen wieder rauszukommen und wieder weitermachen zu können.
Super spannend, was du da für Hacks mittlerweile gefunden hast. Stefan, wie würdest du das einschätzen? Vielleicht erstmal generell, es ist ja erstaunlich, dass Pavel diesen Stopp gar nicht mehr hat, oder? Jetzt nach ein paar Jahren. Lässt sich das irgendwie erklären? Hat er da irgendwelche Schutzmechanismen im Hirn ausgeschaltet? Oder wie kann man sich das erklären?
Es gibt ein paar Studien zum Thema Ultramarathon oder Ultraläufe, die sagen, ganz entscheidend für den Erfolg ist letzten Endes die Erfahrung des Läufers. Und genau das beschreibt ja Pavel. Und das haben wir bei vielen Extremsportlern. Die quälen zwar ihren Körper, die kennen ihren Körper aber auch sehr genau und wissen tatsächlich, wann Schluss ist oder wann ich diesen Reset brauche, von dem Pavel gesprochen hat. Und ich glaube, dieses Erfahrungswissen ist extrem wichtig. Ja, man geht durch Täler. Und im ersten Beitrag hast du es auch gesagt, Pavel, du weißt halt, es geht auch wieder bergauf. Ja, ich bin jetzt unten, aber ich weiß, es kommt wieder der nächste Morgen, es kommt wieder die Sonne, es wird auch wieder ein High geben. Und auch das hat ja was Lebensphilosophisches, ja, einfach zu sagen, es geht mir schlecht, aber ich weiß, in dem Wissen, dass es mir wieder gut gehen wird, kann ich das auch durchziehen, kann ich auch weitermachen. Also es ist tatsächlich viel Erfahrung und dann auch Selbstmotivation, die aber aus dieser Erfahrung heraus sich birgt.
Aber gibt es eigentlich im Hirn sowas wie Schutzmechanismen, die normalerweise greifen würden oder die vielleicht auch greifen, aber dann halt durch die Erfahrung irgendwie nicht ganz so wichtig sind oder ein bisschen ausgehebelt werden können?
Ja, das wird seit knapp 100 Jahren beschrieben. Das ist dieses Central Government Modell. Boah, im Englischen ist es einfacher als im Deutschen. Das letzten Endes sagt, das Gehirn registriert periphere Ermüdung und schaltet dann die Peripherie irgendwann als Schutzmechanismus ab. Das ist aber mittlerweile größtenteils hinfällig, weil natürlich laufen die ganzen sensorischen Informationen im Gehirn zusammen und natürlich kommen wir irgendwo an den Punkt, wo es auch nicht mehr geht. Gedacht war dieses Modell damals als Schutzmechanismus vor allen Dingen, um zu verhindern, dass das Herz ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird und dass man dann eher aufhört zu laufen oder sich sportlich zu betätigen, um eben da keine Schädigung herbeizuführen. Im Ultramarathon ist es ja aber so, wir haben keine Spitzenbelastung. Also wir haben eine extreme Belastung, aber wir haben keine maximalen Herzfrequenz, wir haben keine maximale Ausbelastung. Das heißt, das Herz wird eigentlich die ganze Zeit und auch die übrigen Organe ausreichend mit Sauerstoff versorgt, wenn ich das entsprechend auch mit Nährstoffen und Sauerstoff zuführe. Und von daher denkt man heute eher dahin, dass es tatsächlich eine motivationale Geschichte ist. Also dass es sicherlich sehr viel Persönlichkeit auch ist, ja. Das kennt man ja, ich habe viel mit Ultraathleten zusammengearbeitet, die haben immer eine sehr spezifische Persönlichkeit, das wird Pavel sicherlich auch bestätigen, vielleicht entwickelt sich diese Persönlichkeit auch, ja. Also ihr seid nicht immer die Extrovertiertesten, aber das ist irgendwie auch verständlich. Und dann kommt halt diese Erfahrung und dieses Lernen dazu, mit dem eigenen Körper umzugehen, mit diesen Tiefs umzugehen. Und ich glaube, der menschliche Wille ist enorm. Also was wir sehen, was Menschen in der Lage sind zu leisten, nicht nur im Ultrasport, sondern auch sonst. Wenn man etwas will, kann man den Körper auch dadurch quälen. Aber die wenigsten wollen halt. die hören halt irgendwann auf, wenn es weh tut und ziehen dann vor, sich aufs Sofa zu verkrümmeln.
Ja. Ja, mega spannend. Würdest du sagen, Pavel, dass du da reinfällst in diesen Typus? Also, weil das ist ja auch ganz witzig, diese Beobachtung, dass UltraläuferInnen häufig ein bestimmter Schlag Menschen sind. Würdest du dich so bezeichnen?
Um ehrlich zu sein, ich hatte das Thema mit meinen Kumpels letztens, als wir auf Mallorca waren im Trainingslager. Und da haben wir so ein bisschen über uns gesprochen. Und ich bin wirklich, weil ich weiß, woher das kommt. Also ich denke genauso, Ultraläufer, die müssen irgendwie einen Schaden haben oder irgendwas, vor irgendwas laufen sie weg.
Nee, kein Schaden, das ist was anderes, sondern irgendwie eine spezifische Persönlichkeit. Also sehr diszipliniert, sehr stringent, ein Ziel vor Augen, dieses Ziel verfolgen. Also durchaus sehr, sehr positive Eigenschaften.
Aber ich kenne es früher, als ich in den Ultralauf reingekommen bin, habe ich die ganzen Ultraläufer gesehen, wo 100 Meilen gelaufen sind, dachte ich, boah, die haben bestimmt irgendwelche tiefen Dämonen in sich oder irgendwas in der Kindheit ist da passiert, dass die sich sowas antun, so ein Schmerz. Aber ich habe das irgendwie gar nicht. Also ich mache das Ganze, ich habe mir das auch schon oft überlegt, wieso mache ich das Ganze? Wieso treibe ich mich an die Grenze? Wieso muss ich solche Dinge laufen? Und meine Antwort ist, weil es mir Spaß macht. Also für mich ist Ultralaufen eine spirituelle Reise, auf die ich mich begebe. Und ich bin gar nicht irgendwie auch introvertiert. Ich würde mich als sehr positiven Mensch beschreiben und sehr, sehr offen für alle, sehr herzlich. Und ich laufe gefühlt von nichts weg. Mir macht das unglaublich Spaß und das ist einfach für mich eine spirituelle Reise. Aber ich glaube, unterbewusst will ich meinem kleinen Pavel von früher irgendwas beweisen, weil ich bin aufgewachsen als der Jüngere. Und als wenn ich mich so zurückerinnere, mein Bruder ist ein Jahr älter als ich. Ich habe versucht, er war immer auch größer als ich, bisschen massiger und ich bin immer untergegangen. Und ich glaube, der kleine Pavel versucht mit diesen Ultraläufen zu zeigen, hey, ich bin auch noch da, ich will auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Weil dieses Gefühl, als ich 4 oder 5 war, wenn ich mich zurückerinnere, hatte ich oft, dass ich meinen Eltern oder meinen Freunden mich auch zeigen wollte, neben meinem Bruder, aber immer untergegangen bin. Und das ist so eine Begründung, auf die ich zurückgreifen könnte, warum ich das irgendwie auch mache, unterbewusst. Aber bewusst, wenn ich drüber nachdenke, mache ich das Ganze, weil es mir unglaublich Spaß macht. Ich hatte es letztens auch mit Kim drüber gesprochen, mit Kim Gottwald. Er hat auch gesagt, Alter, warum läufst du denn so viele Läufe im Jahr? Du läufst 3, 4, 200er bis 500 Kilometer Läufe im Jahr. Wenn du dich auf 1, 2 Läufe konzentrieren würdest, könntest du da richtig gut abschneiden. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ich so, weil es mir Spaß macht. Also ich bin so gerne da draußen und es fühlt sich so gut an und naturell und mein Körper macht das mit, mein Geist macht das mit und ich fühle es nicht irgendwie, dass es zu viel ist und es fühlt sich einfach richtig gut an.
Ja, das klingt ja schon so, als ob du sehr viel Spaß
hast. Ja, aber das sind doch positive Eigenschaften. Also das war von mir auch gar nicht negativ gemeint, sondern das, was du beschreibst, ist ja der Typ Mensch, den wir total faszinierend finden. Ja, Menschen, die im Beruf total Gas geben. Ja, die in der Familie total Gas geben, Menschen, die sich kümmern, die auch Spaß dran haben. Das ist ja total positiv. Und das ist dann sehr schnell mal so eine Küchentischpsychologie, die sagt, ah, da irgendwie Probleme in der Kindheit und läuft vor irgendwas weg. Genau. Nein, also der Sportler an sich ist ja ein Mensch, der total motiviert ist, der ein Ziel vor Augen hat, der diszipliniert ist. Und das sind ja eigentlich die Menschen, die wir heute überall brauchen und suchen. Menschen, die sich einsetzen für Dinge, die auch nicht aufgeben, die auch durch die Tiefen des Lebens durchgehen können. Also für mich total positive Eigenschaften.
Ja, ich glaube auch, also Pavel hat auch so eine Art, so sind diese Strahlen so, merkt man ja auch ein bisschen auf Social Media, ne, so dieses, ich nehme die Leute irgendwie mit, das sieht man, finde ich, schon auch an einigen UltraläuferInnen. Also ich glaube, dieses entspannte, weltoffene gehört auf jeden Fall so ein bisschen dazu. Ich meine, du läufst ja auch in verschiedenen Teilen der Welt, da muss man ja irgendwie auch eine Offenheit für alles dann mitbringen und so. Und die erkennt man auf jeden Fall an dir, Pavel. Aber um noch mal ein bisschen wieder in das Negative zu gehen, sorry, wir hatten gerade so ein High Moment, aber mich interessiert ja trotzdem auch so ein bisschen in den Momenten, in denen du dann leidest, obwohl wir schon rausgehört haben, im Großen und Ganzen macht es dir so viel Spaß, dass du es immer wieder machen willst. Das können wir ja an der Stelle schon mal als Fazit festhalten, sonst würdest du es nicht so oft machen. Also du quälst dich scheinbar gar nicht so sehr oder zumindest nicht so sehr, wie du Freude dran hast. Aber in den Momenten, in denen du dich quälst, Was würdest du sagen, ist da so die größte Hürde für dich? Ist es dann irgendwie das körperliche Empfinden von Hunger oder die Müdigkeit oder spürst du richtig Schmerzen in deinem Körper? Was würdest du sagen, was sind so die Dinge? Weil mental scheinst du ja auch schon viele Hebel gefunden zu haben, mit denen du dich irgendwie ausgleichst.
Also schon mal einmal noch vorab, ich würde mich auch nicht als talentierter Ultraläufer bezeichnen. Also ich sehe das ja auch bei Profis, die laufen ihre 100-Kilometer-Läufe oder 100-Meilen-Läufe mit einer krassen Zeit, ohne einmal zu wandern in den Bergen. Und bei mir ist es so, tatsächlich wie fast bei allen anderen Hobbyathleten würde ich sagen, nach 30 Kilometern schmerzen meine Beine auch schon. Nach 30 Kilometern, egal wie gut ich trainiert bin, denke ich schon, oh fuck, wenn die Beine jetzt schon anfangen weh zu tun, wie soll ich jetzt noch die nächsten 200 Kilometer laufen? Also ich bin da gar kein Übermensch, aber ich habe trotzdem Spaß dran, aber Schmerzen habe ich trotzdem in den Gelenken, in der Muskulatur, aber wie ich auch vorher gesagt habe, mit Erfahrung weiß ich einfach, dass es irgendwann auch besser wird, auch wenn man in der Situation gar nicht daran glaubt, dass es besser wird. Wo ich extreme Probleme mit habe, ich bin gar kein Nachtmensch. Also ich hasse Nächte, durch Nächte durchzulaufen. Ich gehe auch recht früh schlafen. Zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr bin ich schon im Bett und schlaf. Und ich habe meine 9 Stunden Schlaf bis 5.30 Uhr, 6 Uhr morgens. Und ich liebe meinen Schlaf. Ich liebe wirklich den Schlaf. Und das Schlimmste ist für mich die Müdigkeit. Also damit habe ich am meisten zu kämpfen, weil einfach das komplett meine Komfortzone, ich komplett aus meiner Komfortzone rausgehe, weil ich wirklich auch keine Kompromisse im Alltag mache. Wenn zum Beispiel wir Besuch haben von meinen Schwiegereltern und die wollen um 20 Uhr abends noch irgendwie ein Gesellschaftsspiel machen, dann mache ich es mal mit an dem Abend. Jetzt vor Ostern wollen sie das auch, aber ab 20.30 Uhr oder 20.45 Uhr, wenn ich müde bin, ich gehe ins Bett. Keine Kompromisse. Wenn ich müde bin, dann geht's ins Bett. Und mit der Müdigkeit habe ich am meisten zu kämpfen von den ganzen Unannehmlichkeiten bei den Ultras.
Okay. Macht uns, Stefan, die Müdigkeit auch zum Beispiel schmerzempfindlicher? Weil vorhin hast du ja auch schon angesprochen, irgendwann kicken auch so Hormone, die eigentlich das Schmerzempfinden so ein bisschen dämpfen. Kämpft dann die Müdigkeit da wieder gegen an? Oder was macht so Schlafmangel mit uns?
Ganz klar, also Schlaf ist letzten Endes die Zeit, in der der Körper regeneriert und Schlafmangel führt zu einer erhöhten Schmerzsensibilität. Also ganz klar, das kennen wir vielleicht auch, wenn wir morgens um 4, 5 Uhr wach werden und irgendeine kleine Entzündung haben oder so, das tut unendlich weh und am nächsten Morgen ist es gar nicht mehr so schlimm. Ähnlich wie Hunger. Ja, wir alle kennen den Begriff Hangry, also ich bin einfach scheiße drauf, weil ich Hunger habe. Wer Kinder hat, kennt das sehr gut. Und das ist letzten Endes aber ähnlich wie auch Stress. Wir kennen das von uns selber. Ab einer bestimmten Stressschwelle sind wir einfach super empfindlich, ja, mental. Und Schmerz ist quasi das Abbild auf einer körperlichen, physischen Ebene.
Okay, also irgendwie dann auch verständlich, Pavel, warum du dann auch so Schmerzen auch irgendwann mehr hast, ne?
Also ja, definitiv.
Bei so Etappenläufen, Hast du denn das Gefühl, dass du, wenn du unter Schlafmangel stehst, auch anders essen musst? Wie ist das so mit der Verpflegung währenddessen?
Also ich habe mal gelesen und gehört und auch selbst meine Erfahrungen damit gemacht. Wenn ich nachts laufe, versuche ich mehr zu essen, weil mein Empfinden ist einfach, wenn das Gehirn zu wenig Glukose hat in dieser Zeit, dann fällt es einem noch schwieriger. Also ich versuche da wirklich den Blutzuckerspiegel oben zu halten und mich auch zu beschäftigen, damit ich auch nicht mit dieser Müdigkeit zu viel zu kämpfen habe. Dann mache ich mir einen Timer auf der Uhr und alle 20 Minuten bimmelt der auf der Uhr und dann esse ich einen kleinen Bissen, einen Haferriegel oder ein halbes Gel oder irgendwas. In den Situationen kann ich gar nicht mehr so viel essen, weil der Verdauungstrakt meistens dann schon so runtergefahren ist, dass der Magen das gar nicht mehr richtig verarbeitet. Aber ich versuche trotzdem beschäftigt zu sein und Glukose in mein Gehirn zu pumpen sozusagen, damit die Müdigkeit nicht schlimmer wird. Und meine Erfahrungswerte sind einfach, wenn ich in der Nacht durchesse und gut esse, dann ist es gar nicht so schlimm mit der Müdigkeit. Deswegen versuche ich das auch beizubehalten, auch wenn der Magen oft rebelliert, vor allem nachts, weil es einfach nicht meine Zeit ist. Aber das hilft enorm.
Okay, ist da wissenschaftlich auch was dran, Stefan? Also an diesem Thema Schlafmangel und auch jetzt Glukoseverwertung, was Pavel angesprochen hatte?
Ja, das, was ich eben schon gesagt habe, im Schlaf regeneriert der Körper und fährt natürlich dann auch die Systeme wie beispielsweise den Verdauungstrakt runter. Wir alle haben unseren zirkadianen Rhythmus. Und normalerweise essen wir halt nachts nicht. Und das ist wunderbar, wie du das beschreibst. Also letzten Endes führst du Glucose zu. Der ganze Verdauungstrakt ist aber gerade eher im Standby, weil er denkt, ist eigentlich Nacht, hör mal, wir müssen eigentlich Ruhe haben. Und das macht natürlich die Aufnahme etwas schwerer. Aber nichtsdestotrotz ist es genau richtig, wie du machst, also hochkonzentrierte Kohlenhydrate reinzuhauen, vielleicht gar nicht so die Masse zu nehmen, also keine Bananen zu essen, sondern dann tatsächlich irgendwelche Riegel oder irgendwelche Gele, also Menge reduzieren und Glucose, Kohlenhydrate nach oben schießen.
Okay, also alles intuitiv da richtig gemacht, Pavel. Auch jetzt haben wir hier das Siegel.
Ja, aber das ist ja auch wieder dieser Erfahrungswissen. Ne? Genau. Also, ich meine, du wirst damit rumexperimentiert haben, Pavel, und irgendwann gemerkt, das geht. Und das ist ja in der Wissenschaft so, dass sie meistens nur das bestätigt, was man eh schon mal weiß und mit Daten belegt. Von daher finde ich das sehr eindrücklich, wie du es beschreibst.
Ja, noch so eine, sag ich mal, unangenehme Nebenerscheinung, aber für mich sehr, sehr spannende Nebenerscheinung. Also ich finde das extrem interessant, sind ja auch Halluzinationen, von denen manche UltraläuferInnen berichten. Vielleicht willst du uns da erstmal so eine kleine Einführung geben, Pavel. Wie ist das bei dir? Hast du irgendwann Hallus, während du bei so Etappenläufen unterwegs bist? Wann kriegst du die vielleicht immer? Wie fühlt sich das auch an? Das ist also etwas, was ich noch nie hatte und mich irgendwie auch sehr persönlich interessiert. Deshalb Bühne frei.
Oh, das ist wirklich ein interessantes Thema und ist natürlich individuell. Früher hatte ich es bei meinen Ultraläufen öfters, jedoch ist mein Hauptfokus aktuell, wo ich laufe, sind Trails, also hochalpines Gelände. Und da ist es extrem gefährlich, mit Schlafentzug zu laufen. Also da habe ich es jetzt nicht mehr so oft, weil ich wirklich lieber, wenn ich erschöpft bin, bevor die Halluzination kommt und ich abschweife und den Berg noch runterfall, weil ich einfach irgendwie Sekundenschlaf habe oder irgendwas sehe und aufspringe, das ist extrem gefährlich im alpinen Bereich. Deswegen versuche ich davor schon zu schlafen und es wirklich zu vermeiden. Aber wenn ich Halluzinationen habe ich es gar nicht so krass, wie andere Athleten es immer beschrieben haben oder beschreiben. Also manche sehen da wirklich irgendwelche fliegenden Elefanten oder, keine Ahnung, irgendjemand spielt Gitarre und sitzt auf einem Stein. Für mich ist es so, wenn ich Halluzinationen habe, das ist meistens in der zweiten Nacht, also die erste Nacht kann ich immer gut durchlaufen und dann in der zweiten Nacht oder sogar schon am Abend davor über den Tag, wenn mein Gehirn abschweift, sehe ich irgendwelche komischen Schatten und schieß mich tot. Zum Beispiel als Beispiel, es war mal windig und ich bin durch einen Wald gelaufen und habe gesehen, wie die Äste sich bewegen mit dem Wind und dann dachte ich, das irgendwie sah aus wie so ein Mensch oder wie so eine Figur, wo die Hände hin und her nach rechts, nach links bewegt. Oder beim LSU letztes Jahr, da war ich in der zweiten Nacht. Da hat der Mond geschehen, beziehungsweise reflektiert, und der hat in der Pfütze reflektiert, und da war einfach ein Licht, und da dachte ich einfach, ich war so 80 Meter davor, ich denke so, da sitzt jemand oder da kniet jemand gerade hin und weint. Also ich habe niemanden gehört, aber es sah einfach aus wie ein Mensch, wo sich hingekniet hat, beziehungsweise sich einfach in die Position gesetzt hat. Und da musste ich mich erstmal aufschütteln. Ich wusste, da sitzt keiner. Also ich bin wirklich Herr meiner Sinne in der Situation zum Glück und wusste, hey, das ist nur eine Halluzination, habe ich nur drüber gelacht. Aber Halluzinationen sind meistens dann ein Zeichen für mich, hey, ich bin schon hier über ein Limit. Es ist Zeit, vor allem im alpinen Gelände oder irgendwo, wo es wirklich gefährlich sein kann oder bei minus 35 Grad, es ist Zeit, sich hinzulegen und auszuruhen oder mehr zu essen. Also solche Halluzinationen, klar, sie sind spaßig, wenn man ja auf dem Feldweg unterwegs ist und niemandem nichts passieren kann, dann ist okay. Aber in solchen Situationen bei Extremläufen, wenn du abseits von Menschen bist und von irgendwelchen Dörfern, ist es extrem gefährlich.
Mhm. Das habe ich aber jetzt richtig verstanden. Du weißt eigentlich immer, dass es nicht echt ist, ne? Also du hattest noch nie das Gefühl, du hast noch nie etwas für real gehalten, oder?
Also es ist ein komisches Gefühl, in der Situation weiß ich, dass Halluzinationen kommen können. Also ich bin da extrem mir dessen bewusst, vor allem in der zweiten Nacht, wenn ich nicht schlafe. Und sobald das kommt, Das kommt meistens nur, wenn ich im Gehirn abschweife und ich merke ganz genau, wenn die Konzentration nachlässt, man lässt sich so ein bisschen gehen, man schließt so langsam ein bisschen die Augen und dann sieht man solche Sachen. Und sobald ich sowas sehe, tue ich mich wieder fokussieren oder versuche Energie wieder in mein Gehirn reinzupumpen, damit ich wach werde und dann ist es wieder weg. Also es war noch nie so schlimm zum Glück bei mir, wo ich gedacht habe, oh scheiße, da ist wirklich jetzt jemand mit einem Messer auf dem Trail oder irgendein Baum greift mich an. Zum Glück war das noch nie bei mir.
Ja, toll, 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 dass es auf jeden Fall auch so bleibt. Ja, was sagst du dazu, Stefan? Ist das so eine, ja, ist das überhaupt schon eine Halluzination? Ist das eine Sinnestäuschung? Ist das dasselbe? Weil ich habe natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf Leute, die dann auch wirklich daran glauben, dass das, was sie vor sich sehen, real ist.
In der Literatur spricht man eigentlich gar nicht mehr von Halluzinationen, sondern von ungewöhnlichen Wahrnehmungserlebnissen. Also die sind quasi multisensorisch. Und es ist genau wie du sagst, Elliot, so ein bisschen schwammig natürlich auch. Aber bleiben wir beim Thema Halluzination oder nennen wir es Halluzination, weil da kann jeder was mit anfangen. Halluzinationen unter extremen körperlichen Belastungen sind natürlich seit langem bekannt. Ja, also die eine wohl der ältesten Darstellung ist Jesus Christus, der 40 Tage in der Wüste fastet und dem dann der Teufel begegnet. Da würde ich auch sagen, vielleicht war es auch nur eine Halluzination, wer weiß. In der neueren Literatur kennen wir das von Polarexpeditionen, also 17. bis 18. Jahrhundert, wo Menschen dann tatsächlich auch unter solchen extremen Bedingungen gearbeitet haben, unter extremen körperlichen Bedingungen. Pavel, die Ultraläufer führen diese extremen Bedingungen quasi künstlich herbei, indem sie ihren Körper an die Grenze preschen. Und Ursachen sind vielfältig. Es kann Schlafmangel sein, Dehydratation, Sauerstoffmangel, gerade in hohen Höhen, das hast du auch schön beschrieben, ist das natürlich ein riesiges Problem. Die meiste Literatur beschäftigt sich auch mit Halluzinationen in großen Höhen, also wenn ich in alpine Regionen gehe. Sensorische Deprivation, du hast gesagt, dass du es vor allen Dingen in der Nacht hast, wenn es wenig sensorische Informationen gibt, es ist dunkel, der Körper nimmt nicht viel wahr, der Körper ist sowieso vielleicht ein bisschen taub durch diese monotone Bewegung und auf einmal schaltet halt tatsächlich die Konzentration, die kognitive Kontrolle ab und das Gehirn kann quasi frei exponieren, neuronale Kurzschlussverbindungen entstehen. Wir haben auch häufig beim Laufen, das Thema Kreativität spielt eine große Rolle beim Laufen. Einfach die zentrale Kontrolle, die kognitive Kontrolle wird abgeschaltet und das ermöglicht halt anderen Arealen aktiv zu werden und sich miteinander zu vernetzen.
Ja, spannend. Das heißt, sobald wir eben diese Kontrolle so ein bisschen abgeben, sind wir auch, ist es wahrscheinlicher, dass uns diese untypischen Wahrnehmungsphänomene begegnen, ne? So wie Pavel beschrieben hat. Sobald er den Fokus wieder hat, ist es unwahrscheinlicher, dass wir da was sehen, was nicht da ist, oder?
Genau, die schönste Analogie ist sicherlich Träumen. Ja, auch im Träumen schalten wir quasi die kognitive Kontrolle ab und unser Gehirn kann dann quasi seiner gesamten Kreativität freien Lauf lassen. Ja, dann werden Assoziationen vermixt mit Erinnerungen. Das kennt jeder.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Da habe ich auch eine Erfahrung damit tagsüber. Da war ich beim Tour de Jean unterwegs. Das waren 330 Kilometer mit 25.000 Höhenmeter. Habe ich im Schnitt so 2 Stunden am Tag geschlafen. Und ab Tag 4 oder der letzte Tag, das war wirklich 14 Uhr mittags, eigentlich, wo es mir eigentlich immer gut geht, der Körper hat sich dran gewöhnt, das Gehirn, aber irgendwann, ich war so auf dem Berg unterwegs und habe gemerkt, wie mein Gehirn Sachen verarbeitet hat. Also ich habe während des Hikens, während des Laufens geträumt. Also habe wirklich gesehen, wie so Erinnerungen gemixt werden mit irgendwelchen Bildern, dass auf einmal ein Elefant so, keine Ahnung, irgendwas macht oder ein Luftballon aufbläst, aber nicht auf der Strecke, sondern wirklich in meinem inneren Auge vor mir. Und ich habe richtig gemerkt und ich habe mir da auch gesagt, hey krass, mein Gehirn oder ein Teil des Gehirns schläft gerade, verarbeitet gerade Dinge. Perfekt, jetzt kann ich ja noch mehr Gas geben, jetzt muss ich später gar nicht mehr schlafen, weil das Gehirn macht ja das schon, was ich eigentlich im Schlaf mache. Und es war wirklich sehr interessant anzusehen und zu fühlen, dass das Gehirn sich so krass angepasst hat an die Belastung und gesagt hat, ja, wir kriegen hier keinen richtigen Schlaf, dann machen wir das halt tagsüber, während du läufst. Und ich habe einfach so vor mich hingeträumt und gleichzeitig gelaufen, gehiked und das war echt krass.
Das ist schön, wie du das beschreibst, dass ein Teil des Gehirns schläft. Wenn wir über das Gehirn sprechen, müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass es nicht ein Gehirn ist, sondern eine Multiprozessoreinheit, wo verschiedene Areale ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Und ganz zentral ist eben auch der Frontallappen. Da liegt die kognitive Kontrolle. Und wir wissen es mittlerweile aus dem Sport, dass es tatsächlich durch Sport und Bewegung zu einer Abnahme im präfrontalen Kortex kommt. Das ist die sogenannte transiente Hypofrontalität. Arne Dietrich hat das Anfang der 2000er Jahre zum ersten Mal beschrieben. Das heißt, die kognitive Kontrolle wird wirklich runtergefahren. Das ermöglicht uns auch solche Ausdauerbelastungen, weil jeder vernünftige Mensch wird jetzt sagen, um Gottes Willen, ich höre jetzt auf, das ist nicht gut. Das Gehirn braucht Energie in anderen Bereichen, im motorischen Kortex, im Kleinhirn, in den Assoziationskortices und fährt eben dann Aktivität in den kognitiven Arealen runter. Das lässt dann eben Kreativität zu, das lässt zu, dass wir Dinge sehen, die einfach mal so aufploppen, und das ermöglicht uns letzten Endes aber auch diese extreme Leistungsfähigkeit.
Das heißt, das Hirn jetzt von Pavel unterscheidet sich wahrscheinlich schon tatsächlich so messbar irgendwie auch ein bisschen von dem von Normalus, nenne ich es jetzt mal.
Das ist natürlich extrem schwierig. Wir haben das Problem ja immer, wenn wir mit extremen Sportlern arbeiten oder auch mit Spitzensportlern, dass wir meistens eine Fallzahl von n gleich 1 oder n gleich 5 haben. Ja, und Pavels Hirn wird schon irgendwie sehr besonders sein, aber jemand, der im Beruf total Gas gibt oder der gerade Zwillinge großzieht, dessen Gehirn wird sich auch anpassen. Ja? Unser Gehirn ist letzten Endes wie der Rest des Körpers, es sind Proteine, es passt sich an. Wir sprechen dann von Neuroplastizität, funktionaler Neuroplastizität, und unser Gehirn passt sich einfach dem an, was wir ihm bieten.
Okay, spannend. Ja, Pavel hat ja auch schon davon gesprochen, dass das Tageslicht bei ihm ganz viel ausmacht. Ne? Du bist kein Nachtmensch, Pavel. Das heißt, wenn dann die Sonne aufgeht, hast du auch schön beschrieben vorhin, da kriegst du nochmal wirklich so Euphorie, da geht es dir einfach mental besser. Ja, Stefan, welchen Einfluss hat denn das Tageslicht auf auch vielleicht unsere Ermüdung, auf unsere verschiedenen Areale im Gehirn?
Ja, das Tageslicht triggert ja quasi unseren zirkadianen Rhythmus. Also morgens sind wir fit und gegen Nachmittag werden wir dann etwas müder. Das hängt mit der Melatoninausschüttung zusammen, die eben an das Licht gebunden ist. Es gibt relativ viele Studien zur Lichttherapie. Man spricht da von Blue Enhanced Light, also man erhöht den blauen Anteil am Licht. Und das fördert dann tatsächlich die Konzentration und die Aufmerksamkeitsfähigkeit. Aber irgendwann ist der Körper halt auch durch. Also wenn ich 8 Stunden hochkonzentriert bin, am Abend fordert er auch seine Ruhe und seinen Schlaf ein. Und das wird sicherlich gerade im Ultramarathon-Bereich extrem schwierig sein, das irgendwie zu simulieren, also da ein künstliches Licht zu installieren. Spannend finde ich mal, Pavel, vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, mal in der Mittsommernacht zu laufen. Also wenn du tatsächlich kontinuierlich Licht hast, hast du das mal gemacht? Hast du das mal erlebt?
Leider nicht, aber ich glaube, ich würde damit auf jeden Fall viel besser zurechtkommen wie mit der Nacht. Also meine Läufe verteilen sich natürlich übers Jahr, und da, wo die Nächte halt ziemlich lang sind, so 12-Stunden-Nächte oder 11-Stunden-Nächte oder 10, sind immer verdammt hart. Also wenn ich einen Lauf mal im August habe oder im Juli, das habe ich beim Eiger 250 mal erlebt vor 2 Jahren, da hatten wir den Lauf im Juli und da wurde es echt erst um 22.30 Uhr dunkel. Und es hat sich so gut angefühlt, weil bis 22.30 Uhr ging es mir so gut. Und dann, als es dunkel war, bis 6 Uhr morgens, klar, extreme Tiefs und scheiß Nacht. Und dann, wenn die Sonne wieder hochkommt, Cortisolspiegel steigt, das ist ja auch nicht nur psychologisch, sondern auch biologisch, dann geht's wieder. Aber ja, das will ich auf jeden Fall mal auch austesten. Nur laufen nur mit Tageslicht.
Oder mal in der kompletten Nacht, in der arktischen Nacht, das könntest du natürlich auch mal ausprobieren. Fände ich ja mal sehr spannend. Also das, was ich so theoretisch erzähle, ob das tatsächlich in irgendeiner Weise praktische Relevanz hat.
Ja, finde ich auch total interessant. Pavel, musst du auf jeden Fall mal machen. Nächstes Projekt vielleicht, dann können wir hier dann genau berichten.
Fahren wir zu dritt rüber.
Würde ich auch sagen, cool. Gut, wie arbeitest du denn oder arbeitest du überhaupt, Pavel, mit so Self-Talk oder Visualisierungen, wenn es dir schlecht geht? Hast du da irgendwelche Mantras und so? Weil das kennt man ja auf jeden Fall auch aus dem Profisport, kenne ich auch privat von Leuten, dass sie sich da irgendwie so Mantras oder irgendwelche Visualisierungen zurechtlegen, die sie dann durch harte Zeiten bringen. Hast du sowas auch?
Ja, habe ich tatsächlich auch. Also klar, auch mit Erfahrung gekommen. Ich weiß ganz genau, was mein Gehirn braucht in solchen harten Situationen. Also ich tue solche Rennen, so lange Dinge vor allem, tue ich mir aufbröckeln in kleine Brocken. Also von Aid Station zu Aid Station denke ich dann immer, von Versorgungspunkt zu Versorgungspunkt, nie die große Distanz und ich gucke auch nie auf die Uhr. Also ich habe auf meiner Uhr immer nur die Navigation an und ich sehe auch nie, wie viel Kilometer ich habe so, oder wie viel es noch ins Ziel ist, was gerade meine Pace ist, weil das belastet mich dann mehr in schwierigen Momenten. Dann gehe ich wirklich nach Gefühl und das ist echt krass, wie man sich das dann aufteilt. Zum Beispiel bis zur nächsten Versorgungsstation sind es, das sagen 10 Kilometer. Und dann überlege ich mir so, oh, 10 Kilometer? An einem guten Tag laufe ich 10 Kilometer. Wenn ich in der 6er-Pace laufe, was für mich nicht schnell ist, dann bin ich in einer Stunde da. Lass sagen, ich bin gerade wirklich langsam unterwegs, Spaziergangtempo 5 km/h. Also brauche ich maximal 2 Stunden bis zur Versorgungsstation. Und eigentlich sind es gar nicht 10 Kilometer, weil nach 5 Kilometern sind es nur noch 5 Kilometer und 5 Kilometer sind gar nichts. Also theoretisch sind es nur noch 5 Kilometer und dann bin ich eigentlich schon im Ziel. Und wenn ich bei Kilometer 5 bin, dann rechne ich in Meilen um. Das sind nur noch 3 Meilen. Das sind nur noch die Zahl 3. Ich so, das ist ja gar nichts. Und dann, wenn ich bei 3 Kilometer bin, dann rechne ich wieder in Meilen, 2 Meilen. Und so tue ich mir das wirklich aufbrückeln und wirklich so die letzten 2 Kilometer. Oder wenn ich bei Kilometer 5 bin, nur noch 3 Kilometer, das sind es 2 Kilometer. 2 Kilometer sind eine Spaziergangrunde, wenn du mittags mal mit deiner Frau spazieren gehst. Das ist nix. Also sind es wirklich nur noch 3. Und das ist wirklich krass, wie man sich das aufbrückelt, damit es einem leichter fällt, ans Ziel zu kommen. Und genau das ist so meine Strategie, vor allem in harten Zeiten.
Ja, ich kenne diese Methode auf jeden Fall auch, von diesem sich Dinge so ein bisschen kleinreden, ohne das jetzt negativ zu framen, sondern wirklich einfach so klein zu reden, damit sie besser verdaubar sind. Das ist ja scheinbar auch wirklich was funktioniert, ne, Stefan, dass man irgendwie dem Hirn so ein bisschen vorgaukelt, dass da eine kleinere Aufgabe vor einem liegt, als, ja, als sie eigentlich ist.
Ist schon toll, wie man sich selbst verarschen kann, oder?
Ja, genau.
Ja, aber das ist ja auch so, wir kennen das ja. Es liegt ein Berg Arbeit vor uns und wenn wir nur auf diesen Berg Arbeit schauen oder auf diese lange Strecke, die vor dir liegt, Pavel, dann trauen wir uns halt nicht. Aber dem Moment, wo wir sagen, okay, wir müssen mit dem ersten Schritt beginnen, wir müssen mit dem ersten kleinen Ding beginnen und das wird seine Zeit dauern, das wird 7 Tage dauern oder das wird 3 Jahre dauern, bis wir ein Projekt beendet haben. Aber jeder kleine Schritt zählt. Jeder kleine Schritt darf dann auch gefeiert werden, weil Pavel kommt dann irgendwann in eine Versorgungsstation. Das ist wahrscheinlich total toll. Also auch diese Belohnungssituation dann einzugehen, zu sagen, ich gehe bis dahin und dann kriege ich aber auch was zu essen oder dann kann ich schlafen. Ja, es muss auch ein kleines Ziel vor Augen sein. Nicht nur die kleine Aufgabe, sondern auch ein kleines Ziel vor Augen sein.
Also mit Belohnungen arbeiten ist auch erlaubt, ne? Weil manchmal sagt man ja, man soll das nicht so sehr verknüpfen, irgendwie Anstrengungen mit Belohnungen, weil man sie dann nicht so abrufen kann, wenn es mal keine Belohnung gibt. Aber ist da was dran?
Boah, ich glaube, das ist wieder sehr vom Typ Mensch abhängig. Also ich bin auch jemand, der sehr stark auf Belohnungen aus ist, also der Ziel vor Augen hat und sich dann auch belohnt, wenn dieses Ziel erreicht ist. Ich glaube, in der Kinderpädagogik ist das gerade ein großes Thema, mit Belohnungen zu arbeiten oder nicht Belohnungen zu arbeiten. Also machen Kinder etwas nur, weil sie belohnt werden? Ja, würden sie das Bild für Mama und Papa auch malen, wenn der nicht sagt, oh, ist aber toll, was du da gemacht hast? Also ist es eine intrinsische Motivation oder eine extrinsische Motivation, die getrieben wird? Aber ich glaube, das ist eine hochakademische Diskussion. Und wie Pavel schon so schön sagt, im praktischen Leben ist das schon ganz hilfreich, Dinge runterzubrechen und sich dann mit kleinen Belohnungen auch am Ziel zu ergötzen.
Okay, aber mit so klassischen Visualisierungen arbeitest du gar nicht so sehr, oder? So dieses, dass du dir den Zieleinlauf vorher vorstellst und er dann leichter für dich ist.
Nee, tatsächlich nicht. Also, das ist nicht so meine Stärke. Also, wenn es dann hart kommt oder wenn ich dann den Self-Talk habe, dann mache ich hauptsächlich kleine Stücke abarbeiten, kleine Ziele setzen, also von Versorgungsstation zu Versorgungsstation. Oder ich sag mir dann halt immer, hey, du hast dich freiwillig dafür angemeldet. Du weißt ganz genau, was dich am Ziel erwartet, was für eine Euphorie, wenn du jetzt aufhörst. Zum Glück habe ich auch schon DNFs in meinem Leben gehabt. Und ganz ehrlich, diese DNFs, die zerschießen mich mental komplett. Egal, ob es ob es gerechtfertigt war, ob man sich verletzt hat. Man hinterfragt sich jedes Mal nach einem DNF, wenn man ein Race nicht finisht. Das ist mental für mich so anstrengend, so hart. Und ich denke mir dann immer im Rennen, wenn du jetzt ein DNF läufst, weißt du, wie du dich dann fühlst? Du bist hier den ganzen Weg nach Schweden gefahren, 2 Tage durchgefahren und so viele Leute verfolgen das Rennen. Du hast für das Equipment so viel Geld bezahlt. Die Rennen kosten ja auch ziemlich viel Geld, ganz ehrlich, die langen Dinger. Und das ist auch für mich so eine Motivation, nicht aufzuhören. Ich denke so, wenn du jetzt aufhörst, dann war das alles umsonst. Also ein Schritt nach dem anderen. Also das ist auch so, so ein Mittel für mich, dann weiterzumachen, mich zu motivieren, nicht aufzuhören, weil einfach so viel dahinter steckt. Und ich weiß ganz genau, in was für ein emotionales Loch ich falle, wenn ich das Ding nicht beende.
Ja, also dieses Thema irgendwie in negative Spiralen versinken, ist ja auch ganz interessant. Ne? Ich meine, in dem Fall war es jetzt zum Glück beim Lappland Ultra ja auch nicht so. Du hast es ja geschafft. Aber vielleicht trotzdem so, Stefan, gibt es da irgendwelche Methoden, besser damit umzugehen auch, dass man halt nicht in so ein mentales Loch fällt, wenn es dann mal nicht geklappt hat, also im ungünstigen Fall? Ist es dann auch einfach was, womit man mit der Zeit lernt, umzugehen?
Ich glaube, man muss sich bewusst machen, dass das dazugehört, dass wir im Leben auch manche Dinge nicht schaffen. Und das erste Mal wird für dich, Pavel, sicherlich sehr, sehr intensiv gewesen sein. Aber auch hier ist so dieser Erfahrungswert ganz wichtig, dass man einfach weiß, es gehört auch dazu, dass wir verlieren. Ja, und das ist ja auch das Wesen des Sports, dass immer einer gewinnt und alle anderen verlieren halt. Und dass wir uns trotzdem wieder aufmachen und sagen, obwohl ich verloren habe, obwohl ich versagt habe, traue ich mir das nächste Mal zu. Also es ist auch wieder ein Persönlichkeitsmerkmal, was viele Sportler prägt. Ja, nicht zu sagen, ach, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich gebe auf, sondern sich wieder aufzurappeln, auf die Nase gefallen zu sein, sich wieder aufzurappeln und zu sagen, ich probiere es nochmal. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass man ein gutes Umfeld hat, Leute, die einen aufbauen, die einen dann nicht runterziehen, sondern die einen unterstützen. Dann noch überlegen, brauche ich eine längere Regenerationsphase? Woran hat es denn tatsächlich gelegen? War die Vorbereitung schlecht oder hatte ich einfach einen schlechten Tag oder waren die Umgebungsvariablen schlecht? Also auch wieder zu fragen, woran hat es gelegen? Hat es an mir gelegen? Ziehe ich es auf mich? Oder kann es einfach auch mal sein, dass ich Pech gehabt habe, dass irgendwas nicht gepasst hat?
Ja.
Also sehr analytisch dran gehen.
Also nicht so sehr in die dann vielleicht negativen Gefühle verfallen, sondern auch ganz objektiv, rational mal einordnen, was könnte man dann auch vielleicht beim nächsten Mal besser machen. Ne? So hast du ja sicherlich auch ein bisschen getan haben, Pavel, als es dann bei den DNFs nicht funktioniert hat, um dich halt fürs nächste Mal besser vorzubereiten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also solche DNFs, wenn ich einen DNF gelaufen bin in der Vergangenheit, war es für mich eigentlich das... Die größere Learning-Kurve, die größere, ja, wie sagt man auf Deutsch, Learning-Curve?
Lernkurve.
Lernkurve, genau, sorry. Was die größere Lernkurve, ich sag mir dann immer, hey, wenn ich die Zeit jetzt überstehe, die nächsten 2 Wochen, die werden mich mental so viel stärker machen, wie wenn ich den Lauf gewonnen hätte. Also da versuche ich mich auch dankbar in die Situation zu versetzen und zu sagen, hey, es hat jetzt nicht geklappt und wie Stefan auch schon gesagt hat, in solchen Situationen muss man einfach Stärke zeigen, auch zurückkommen und sich auch sagen, hey, das gehört einfach dazu. Und ich bin mit dem Sport aufgewachsen, mit dem Fußball und ich weiß, verlieren gehört nun mal dazu. Und das Ganze sehe ich genauso beim Ultralaufen. Ich laufe so viele Rennen im Jahr, ist nicht so, dass ich ein Rennen laufe oder sowas, dann wäre es natürlich sehr fatal, wird es wirklich sehr wehtun. Und wenn ich 1 oder 2 Läufe nicht finische, aus irgendwelchen Gründen auch immer, ist es in Ordnung. Es gehört dazu. Ich kann nicht immer gewinnen. Von daher, und ich versuche dann wirklich in den Situationen, auch wenn es mir wirklich schlecht geht mental, das Beste rauszuziehen und sagen, hey, du lernst gerade so viel dazu. Wenn du die nächsten 2 Wochen positiv überstehst und nur das Positive siehst, das macht dich so viel mehr stärker, wie wenn du in irgendeinen krassen Lauf gewinnen würdest. Und das ist so meine Motivation in diesen harten Phasen. Und das ist natürlich auch ein Erfahrungswert. Also alles, was ich hier habe oder mir erarbeitet habe, ist einfach Erfahrung. Früher war es extrem schlimm. Und mittlerweile, wenn es passiert, ist, ja, mei, ist halt so und das Beste draus ziehen. Ich habe in der Vergangenheit schon oft genug bewiesen, dass ich krasse Rennen beenden kann. Wenn es einmal jetzt nicht klappt, aus irgendwelchen Gründen, dann ist es einfach so.
Ich finde das schön, wie viele Parallelen es zum realen Leben gibt. Ja? Also wir lernen ja auch im realen Leben meistens durch die Fehler, die wir machen. Viel mehr als durch die Erfolge, die wir feiern. Und auch da ist einfach wieder der Sport oder der Ultramarathon jetzt in deinem Falle einfach ein wunderbares Abbild des reellen Lebens.
Total, finde ich auch. Ja, kann man sich auf jeden Fall auch viel für den Alltag mitnehmen. Auch Leute, die uns jetzt zuhören, die selber gar nicht laufen. Unwahrscheinlich, aber wer weiß, ne? Die können sich jetzt also daraus auch was ziehen, weil es eben so übertragbar ist, ja. Ja, schön. Wir haben jetzt auch schon Regeneration ein bisschen gestreift gerade. Gerade auch besonders, wenn es jetzt nicht so gut lief, hast du ja erzählt, was du dann so versuchst zu machen, Pavel, dass du dir da auch irgendwie, weiß nicht, irgendwie sanft mit dir umgehst ein bisschen die nächsten zwei Wochen, da irgendwie auch dann versuchst, dich durchzupushen, um dann am Ende auch stärker daraus hervorzugehen. Wie ist es denn generell nach so krassen Läufen, wenn du da völlig fertig dann durchs Ziel gekommen bist und dann, ja, die Leute natürlich erstmal Updates wissen wollen, du hast allen erzählt, wie es lief und so, aber irgendwann, wie fühlst du dich dann so in den nächsten Wochen? Bist du dann generell auch eher leer und erschöpft oder ziehst du ganz viel aus diesen Läufen und fühlst dich dann die ganze Zeit euphorisiert? Was geht da so in deinem Kopf ab, beziehungsweise wie handelst du das mental dann so die nächsten Wochen?
Das ist ein sehr interessantes Thema, weil ich aktuell da wirklich sehr drauf eingehe auf meinem Social Media Kanal und darüber spreche, weil es einfach zu wenige Beiträge dazu gibt, zu wenige Leute sprechen darüber. Man erwartet wirklich, dass man nach einem erfolgreichen Lauf oder wenn man sein Ziel erreicht hat, wirklich euphorisch ist, alles top ist und man ist auf diesem Hoch, man hat so viel Endorphine im Körper, so viel Adrenalin und das ist tatsächlich so für die ersten zwei Tage und irgendwann fällt man dann wieder komplett ins Tief rein. Also wenn man, für mich ist es, ich stelle es mir halt immer so vor, Talberg und immer wenn es mir sehr schlecht geht, weiß ich jetzt, es kann nur besser werden, aber wenn ich auch auf dem Peak meine Euphorie bin, weiß ich ganz genau, Pavel, das ist nicht deine Baseline, das weißt du, das kannst du auch nicht halten, du wirst wieder abfallen und du kommst in eine schlechtere Phase. Und genau das passiert nach einem großen Ultralauf, vor allem bei mir. Die ersten zwei Tage euphorisch, man schreibt Nachrichten zurück zu Leuten beim Gratulieren und man hat noch die ganze Aufmerksamkeit auf Social Media und irgendwann ist es den Leuten egal, everybody moves on in life und du bist immer noch so in diesem Lauf gefangen. Ich habe doch den Lauf gefinisht. Wo ist die Aufmerksamkeit hin? Die Endorphine fallen ab. Man wird so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen depressiv, aber ja, so eine kleine Leere spürt man in sich. Und früher dachte ich wirklich, scheiße, irgendwas stimmt nicht mit mir. Was passiert da im Körper? Aber mittlerweile, ich mache das seit 8 Jahren und es ist jedes Mal so, egal ob ein 50-Kilometer-Lauf oder ein 500-Kilometer-Lauf. Und ich weiß ganz genau, dass diese Phasen kommen. Und ich tue das einfach als externer Betrachter, betrachte meine Gedanken, sage, hey, macht, was ihr wollt. Ich weiß, ihr seid da. Alles gut. Es gehört einfach dazu. Und ich kann gut damit leben. Aber es ist natürlich nicht angenehm. Also man läuft durch den Alltag und hat sein Ziel erreicht. Man trainiert Monate auf ein großes Ziel hin. Und dann hat man es geschafft. Und dann hat man gefühlt keine Perspektive. What's next? Und deswegen habe ich auch, glaube ich, 5, 6 Läufe im Jahr. Da habe ich immer ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Aber ich merke es vor allem, wenn die Trail-Saison vorbei ist, im September, Oktober, wenn dann wirklich eine lange Pause ist, bis März, April, bis wieder die neue Saison losgeht, dafür falle ich immer ein bisschen tiefer in so ein Loch, wo ich denke, oh, okay, was jetzt? What's next? Und ich glaube, ich persönlich brauche immer solche Ziele, auf die ich hinarbeiten kann. Und das motiviert mich einfach, aber ja, solche depressiven Phasen kommen wirklich nach jedem Ultralauf bei mir. Vor allem, wenn die Euphorie so krass hoch war nach einem Sieg oder wenn man ja für sich einen Sieg sich erarbeitet hat, das Ziel erreicht hat, dann ist es jetzt ganz normal, dass man da wieder ins Tal abfällt.
Ja, das kennen ja, glaube ich, auch total viele LäuferInnen. Also das kennt auch, glaube ich, der Papa, der das erste Mal einen Marathon geschafft hat. Der hat sogar noch viel weniger Aufmerksamkeit dann am Ende danach. Aber das ist, glaube ich, ein Phänomen, was wirklich viele LäuferInnen kennen. Wie kann man das vielleicht auch einordnen, Stefan? Woher kommt das, dass auf einmal dann so, also dass man so tief fällt, ne? Dass es sich nicht so anfühlt wie, ich komme wieder zurück in den Normalzustand, sondern auf einmal ist da voll die Leere.
ich glaube, das kennen wir auch wieder aus dem täglichen Leben. Also von Profisportlern kennen wir es natürlich nach Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Ja, das war dieser Highlight, diese wahnsinnige Veranstaltung, auf die ich auch jahrelang oder monatelang hintrainiert habe und dann ist vorbei. Ja, ich glaube, persönlich kennt man das von Weihnachten. Ja, man freut sich auf Weihnachten, auf die Geschenke, auf den Baum und dann am ersten Weihnachtsfeiertag ist so vorbei. Ja. Ja, ich glaube, das ist ganz normal, dass wenn wir was erreicht haben, dass wir sehr emotional uns darüber freuen. Wir haben viel Zeit investiert, wir haben uns Mühe gegeben, das auch vernünftig zu machen. Ja, und dann kommt halt einfach mal das mentale Loch. Und Pavel beschreibt es sehr schön. Das kommt halt, das ist so. Und es geht auch wieder weg. Ja, und auch da ist eben diese Erfahrung ganz wichtig, sowohl im Leben als auch im Spitzensport, Leistungssport, Extremsport, dass wir sagen, ich muss jetzt Routinen finden, um wieder in den Tag reinzukommen, um mir wieder Dinge aufzubauen mit dem nächsten Ziel, was ich vor Augen habe. Es hört nie auf, es gibt immer ein neues Ziel. Ich persönlich finde dann Routinen tatsächlich sehr wichtig. Also Trainingsroutinen oder Alltagsroutinen, dass man nicht mit sich selbst diskutiert, mache ich das jetzt, soll ich das tun, gehe ich zum Training, gehe ich nicht, sondern dann ist ganz klar, 10 Uhr, 2 Stunden laufen oder ins Gym oder nachmittags zum Kaffee verabreden. Also irgendwas, was mich wieder auf Trab bringt.
Ja,
diese Routine zu dem Thema noch ganz kurz. Also nach dem Lauf, ich bin in der Regenerationsphase und genau auf das warte ich meistens hin, weil ich sag mir immer, hey, das zentrale Nervensystem ist so geschädigt nach so einer krassen Leistung, nach 7 Tagen Laufen mit kaum Schlaf, hormonell alles zerschossen. Du machst jetzt 2 Wochen erstmal nichts. Und in den 2 Wochen geht es mir dann auch wirklich nicht so gut, weil ich denke so, oh, ich würde so gern einfach laufen gehen, weil das ist eigentlich mein Filter, das ist meine Routine. Ich brauche das, ich will wieder ein bisschen schwitzen, den Sauerstoff im Gehirn spüren, weil das gibt mir nochmal, ja, bringt mich zurück auf die Baseline der Hormone. Und wenn man das nicht hat, genau mit diesen Routinen, wenn das dann fehlt, dann ist es noch schwieriger. Aber das kann ich voll zustimmen, wenn man dann zurück in der Routine ist, so wie ich seit einer Woche und wieder am Laufen ist, alles wieder top, alles wieder on baseline.
Ja, spannend.
Ja, ich glaube, das ist wichtig auch für die Regeneration. Also von 0 auf 100 geht nicht, aber von 100 auf 0 geht eben auch nicht, sondern der Körper verlangt es halt. Also es ist wie quasi ein Medikament, was wir über lange Zeit nehmen. Da hören wir auch nicht auf einmal auf, sondern wir versuchen es langsam auszuschleichen, um den Körper dran zu gewöhnen. Und so kann ich mir das bei dir, Pavel, auch vorstellen, dass man einfach eine gewisse körperliche Belastung dann tatsächlich braucht, weil sonst geht der Körper komplett verloren.
Ja, das Mentale vor allem.
Ja, ich versuche auch immer zumindest nach einem Wettkampf dann wenigstens eine Spazierroutine oder so. Dann, ich meine, ich muss nicht ganz so lange regenerieren wie du. Ich mache keine Ultraläufe, aber ne, selbst wenn man jetzt einen Halbmarathon hart geraced ist, ist es ja schon mal ganz gut, eine Woche vielleicht nicht laufen zu gehen oder so. Zumindest so in meinem Hobbybereich. Und da dann irgendwie eine Spaziergehroutine oder eine Kochroutine oder sowas dann aufrecht zu erhalten, hilft auch schon, um halt irgendwie auf Trab zu bleiben. Ne? Und dann hast du ja schon angesprochen, du suchst ja auch recht schnell dein neues Ziel. Das kennt man ja, glaube ich, auch von vielen LäuferInnen, dass sie sich dann recht schnell für den nächsten Wettkampf anmelden, um halt irgendwie wieder was Neues vor Augen zu haben und dann ja bald oder demnächst dann auch da ein neues Projekt zu starten und dann mit dem Training zu beginnen. Ja. Sehr, sehr relatable, glaube ich. Ja, wenn wir uns jetzt nochmal so ein bisschen angucken, was sind vielleicht auch so Takeaway-Messages für die LäuferInnen, die uns da draußen zuhören? Ich meine, wir sind jetzt durch einiges gegangen. Ich glaube, bei vielen können sich Leute auch schon was draus ziehen. Aber vielleicht trotzdem erstmal an dich, Pavel, wenn Leute jetzt auch so diese Ermüdungsresistenz und dieses Durchhalten so super faszinierend finden an dir, gibt es Dinge, die du ihnen raten könntest oder Tipps fürs Training oder so, wie man das erlernen kann? Oder ist es halt, wie ja auch so ein bisschen vielleicht das Fazit heute ist, alles dann die Erfahrung? Das kommt dann halt mit der Zeit. Nach dem 5. Lauf ist man dann halt vielleicht so hartgesotten wie du.
Ja, also klar, ganz viel kommt mit der Erfahrung, aber ich würde auch nicht sagen alles. Jeder ist individuell und bei manchen geht es schneller, bei manchen langsamer. Also mein Tipp ist immer, einfach den Schritt machen, einfach ins Ungewisse zu steigen und einfach sich zu trauen, sich anzumelden für deinen ersten 10-Kilometer-Lauf, Halbmarathon, Marathon, einfach probieren, weil so ging es mir damals, als ich mit Ultralaufen angefangen habe. Ich habe mich einfach angemeldet, ich hatte so Schiss vor meinem ersten 50er und ich habe mich einfach angemeldet, habe gesagt, auf Teufel komm raus, ich probiere es. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber alleine an der Startlinie zu stehen, ist schon zeigt, wie mutig ich eigentlich bin. Und das zeigt einfach auch, wie mutig die Menschen sind, wo noch nie ein Wettkampf gelaufen sind. Es muss kein 500-Kilometer-Lauf sein. Ob es 5 Kilometer sind, 10 Kilometer, wie schon gesagt. Also auch kleine Läufe. Solange es dich challenged und herausfordert und du es trotzdem wagst und es dir trotzdem Angst macht, bist du schon so einen krassen Schritt weiter. Und allein auf der Startlinie zu stehen, zeigt dann schon, hey, die Person traut sich was. Und das macht eigentlich schon sehr viel im Gehirn. Und wenn man das dann noch schafft, dann weiß man, was man für eine Kraft in sich trägt. Weil meistens, wenn man an Herausforderungen rangeht, hat man trotzdem im Hinterkopf, boah, die Frage, schaffe ich das überhaupt? Ich kenne es selbst. Und wenn man es trotzdem geschafft hat, dann ist die Euphorie da und weiß, hey, ich bin noch zu so viel mehr fähig und einfach den Schritt machen und dann klappt das schon.
Pavel, kurze Rückfrage von mir, wenn ich darf. Warum Klar. hast du dich damals nach dem Fußball für den Ultralauf entschieden? Also hättest du ja sagen können, ich probiere mal Eishockey spielen oder Bobfahren. Irgendwas muss dich ja fasziniert haben, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich habe 2016 mit Fußball aufgehört und dann habe ich wirklich so viel Sport gemacht. Ich habe Hit-Workouts gemacht, Krafttraining, ab und zu mal laufen gewesen und im Volleyballverein angemeldet, Beachvolleyball, Tennis gespielt. Also ich habe wirklich, jeden Tag hatte ich eine andere Sportroutine. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ein Jahr später oder zwei Jahre später, ich hätte wieder Bock auf einen kleinen Wettkampf irgendwie, weil ich habe Fußball gespielt, das war immer der Wettkampf da auch dabei. Ich bin davor nie einen Halbmarathon oder Marathon gelaufen. Bei uns in der Region gab es ein Marathon-Event, Bottwartaler Marathon, und da gab es auch ein Ultra, 54 Kilometer mit 1200 Höhenmetern. Habe ich gesagt, ich brauche eine Herausforderung. Ich bin der Typ Mensch, wo gerne ins kalte Wasser springt, und ich melde mich jetzt einfach an. Und da habe ich mich angemeldet, ohne die Erfahrung zu haben. Ich war jedoch immer schon sportlich. Also ich war durch den Fußball immer sportlich. Und dann bin ich an die Startlinie gegangen, habe das Ding irgendwie gefinisht, Krämpfe gehabt, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und am Ende die letzten 2 Kilometer, ich habe so einen Euphorie-Boost gekriegt. Ich habe geheult an der Ziellinie und sowas hatte ich noch nie im Fußball gehabt. Ich habe über 15 Jahre Fußball gespielt oder noch länger, 20 Jahre. Und so einen Euphorie-Schub hatte ich noch nie wie bei dem Finish vom Ultramarathon. Und dann hat es mich gepackt. Dann wusste ich, hey, der Sport, der hat irgendwas, der macht irgendwas mit mir. Und so bin ich in die Szene reingerutscht.
Und das ist ja total toll, also dass du auch sagst, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ja. Ja. Mir begegnen immer wieder Menschen, die sagen, ich möchte gerne Sport machen, was soll ich denn machen? Und du bist eigentlich ein wunderbares Bild zu, dass du einfach sagst, oh, ich probiere mal aus. Ja, ich probiere mal Tennis, mal Ultralauf, und dann habe ich auch den Mut, es zu machen und auch den Mut zu versagen, aus der eigenen Komfortzone rauszukommen. Und du hast gesagt, du hast auch vieles falsch gemacht, also du warst nicht maximal vorbereitet, aber viel entscheidender ist irgendwann der Schritt zu sagen, ich mache das jetzt, auch wenn ich nicht maximal vorbereitet bin und eigentlich überhaupt keine Ahnung davon habe, ich probiere es mal aus. Und ja, bei vielen Sportarten hast du dann noch gesagt, das ist nicht mein Sport, ja, das ist ja auch richtig. Und das, was du eben gesagt hast, mal ausprobieren, den Ultralauf, vielleicht kommt man dann auch zu dem Entschluss, das ist nicht mein Ding, aber vielleicht sind die Leute dann auch so geflasht, wie du es bist.
Ja. Und wie gesagt, es muss kein Ultralauf sein. Also viele sagen, oh, du läufst Ultras, ich will nur einen 5-Kilometer-Lauf laufen. Ich gehe auch 5 Kilometer laufen, wenn ich mal Regeneration mache. 5 Kilometer sind 5 Kilometer. Also jeder hat andere Ziele und man muss jetzt nicht mit dem Laufen anfangen oder man muss sich nicht direkt das große Ziel stecken, oh, ich will 100 Kilometer laufen. Als ich damals gestartet bin, weiß ich noch ganz genau, ich habe eine Sprachnachricht an einen Freund geschickt, der hat mir einen Lauf durchgeschickt. 90 Kilometer Ultralauf. Ich habe dann 50 Kilometer gefinisht, habe dem zurückgeschrieben, 90 Kilometer, was für, das machen doch nur Psychopathen, das schafft doch kein Mensch. Das ist doch viel zu, das, niemals werde ich sowas laufen. Das war 2019. Jetzt 7 Jahre später laufe ich 500, 700 Kilometer Läufe und will mich am liebsten für einen 1000 Kilometer Non-Stop-Lauf anmelden. Und ich denke so, krass, wie sich so
ja, alles Realitäten verändern. Ja.
Ja. Ja, faszinierendes Beispiel auf jeden Fall. Also kann es gehen, wenn man sich einmal in den Ultralauf verliebt hat, ne? Aber du, Stefan, hast ja auch gerade ganz richtig gesagt, für manche Leute ist es dann vielleicht nicht der richtige Sport. Sie probieren es vielleicht aus, passt auch nicht so ganz. Vielleicht können wir an der Stelle auch noch mal ein bisschen die andere Seite der Medaille so als Art Warnhinweis beleuchten. Wann würdest du sagen, sollten LäuferInnen vielleicht auch nicht zu sehr an solchen Zielen festhalten? Wann wird es vielleicht gefährlich? Also kann man sagen, an einem gewissen Punkt ist es wichtig, auch dann auf den Körper zu hören und auch mal zum Beispiel einen Lauf abzubrechen oder ein Projekt abzubrechen, weil der Rest des Körpers das einfach nicht durchhält?
Also ich glaube, zum einen ist es ganz gut, auch mal tatsächlich nicht durchzukommen, aufgrund von Schmerzen aufzuhören. Ich glaube, was wir entwickeln, und das kann Pavel wahrscheinlich auch bestätigen, ist ein Verständnis des eigenen Körpers. Also ich kann sehr gut einschätzen, das ist jetzt ein Schmerz, der kommt nach 3 Stunden Laufen in der Wade, das ist einfach normal, der kommt immer. Oder das wird irgendwann zu einem pathologischen Schmerz. Also das kann tatsächlich zu einem großartigen Problem werden. Ich glaube, einen guten Athleten zeichnet eben aus, dass er seinen Körper kennt und dass er auch weiß, wann es Zeit ist, abzubrechen. Wann er weiß, ich gehe jetzt in ein Desaster rein, in ein körperliches Desaster. Und ganz entscheidend ist natürlich die Regenerationsphase. Also wenn Schmerz pathologisch wird, wenn Schmerz auch in der Ruhephase da ist, dann läuft irgendwas schief. Dann muss ich überlegen, liegt es am Laufstil, liegt es an der Belastungsform, wie kann ich da dran gehen? Aber ansonsten bin ich immer auch ein Freund zu sagen, ey, quäl den Körper mal, der Körper passt sich schon an. Das dauert seine Zeit. Man muss auch mal über die Schmerzgrenze hinausgehen oder in den Schmerz hineingehen. Und wenn man das ein paar Wochen lang macht, dann passt sich der Körper auch an. Ja. Aber am besten natürlich immer unter irgendeiner medizinischen Beobachtung, einen Trainerin, Trainer oder Kollegen, Laufkollegen zu haben, die auch die Erfahrung haben zu sagen, ja, gib acht, das könnte kritisch werden. Lass da doch mal einen Doc drüber schauen. Lass mal die Strukturen checken. Und natürlich werden Ultraläufer irgendwann mit 60, 70 Knieprobleme haben, Knorpelprobleme haben. Ja, also es ist fast wie vorgezeichnet. Aber mittlerweile gibt es gute Knie, die man sich neu einsetzen lassen kann. Dafür habt ihr ein gutes Herz-Kreislauf-System. Ja, also.
So denke ich auch drüber. Also das ist wirklich so meine Motivation. Wenn ich irgendwann nicht laufen kann mit 60 oder 70, ich glaube, die Medizin ist da schon so weit, das wird ein Klacks, das einfach zu ersetzen und wieder weiterzulaufen.
Ja, würde sagen, das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Also die Zukunft ist, glaube ich, sicher. Wenn ihr da draußen angefixt seid vom Ultralauf, dann probiert es doch einfach mal. Ihr dürft euch quälen, aber halt natürlich auch ein bisschen auf den Körper achten. Ne? Gerne auch dann medizinische Check-ups machen, wenn es dann wirklich an sehr, sehr krasse Distanzen und Extremleistungen geht. Ja, Stefan, Pavel, ich danke euch ganz, ganz doll, dass ihr diese Folge hier möglich gemacht habt. Vielen Dank für eure Zeit und das extrem spannende Gespräch. Also ich war wirklich sehr, ja, hyped und sehr, sehr interessant fand ich alles.
Das war total cool. Also auch Pavel, das mal so persönlich aus deinem Mund zu hören, war coole Sache. Respekt.
Ja, ist Respekt. Danke, danke. Ja, Pavel, für diejenigen, die deine Abenteuer vielleicht auf Social Media noch nicht kennen, wo können sie dich denn da mitverfolgen? Und vielleicht willst du auch schon verraten, was du als nächstes geplant hast?
Ja, ich bin auf Instagram am meisten aktiv, habe auch einen YouTube-Channel, da kommen jetzt ein bisschen mehr Dokus über meine Läufe. Aber auf Instagram findet man mich unter Ultra Runner Path. Und da tue ich eigentlich regelmäßig Updates geben, wie ich aktuell trainiere, wie mein Alltag aussieht, im Garten arbeiten oder andere Projekte am Haus. Und ja, ich habe dieses Jahr noch ganz viele Herausforderungen. Ab Mai habe ich bis September jeden Monat einen krassen Ultralauf vor mir. Also im Mai laufe ich ein Backyard, da plane ich 48 Stunden. Im Juni laufe ich den Zugspitz 100 Meiler Ultra Trail. Im Juli laufe ich Crossing Switzerland mit 400 Kilometern und 25.000 Höhenmeter nonstop. Im August laufe ich den LSU, da versuche ich 83 Backyard Loops zu machen. Also knapp 500 Kilometer, über 500 Kilometer. Und im September noch dann den Tour de Jean mit 330 Kilometern. Und dann ist die Saison auch vorbei. Und dazu berichte ich dann regelmäßig auf meinem Instagram-Kanal.
Ja, Hammer. Also folgt da auf jeden Fall mal rein. Und für all diejenigen, die sich für die Wissenschaft dahinter interessieren, Stefan, hast du da vielleicht noch Anlaufstellen?
Genau, also gerne auf die Seiten der Deutschen Sporthochschule gehen, da bin ich präsent. Ansonsten meine Webseite ist sportundgehirn.de, alles zusammengeschrieben. Und ich habe letztes Jahr ein Buch rausgebracht, 111 sportliche Impulse, die schlau und glücklich machen. Das erklärt so ein bisschen die Neurophysiologie hinter dem Sporttreiben. Und wenn wir bei Buchempfehlungen sind, dann würde ich gerne noch eine aussprechen, die ist vielleicht auch in den Ultra, in der Ultraszene schon bekannt. Haruki Murakami, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Ja, und es sind viele schöne Gedanken, auch was du, Pavel, erzählt hast, finden sich da wieder. Das ist einfach, wenn man in der Szene ist, ein faszinierendes Buch zu lesen.
Ja. Ja, sehr, sehr schöne Empfehlungen. Alle Links packe ich natürlich wie immer in die Shownotes und damit sind wir raus für heute und ich sage danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns das auch gerne, also gebt uns gerne Feedback, wie euch das Format gefallen hat. Dann schauen wir mal, ob wir in Zukunft vielleicht auch öfter sowas hinkriegen zu dritt. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns gerne bei Spotify oder bei Instagram unter achilles.running und damit hören wir uns nächsten Freitag wieder. Tschüss, bis bald und keep on running.